Und zum Beispiel eine der wichtigsten Lehren, die ich ziehe aus diesem Leben und was ich gerne weitergebe, du musst ins Handeln kommen. Also ganz viele Menschen wissen, was sie eigentlich tun sollten, aber sie tun es nicht. Ja. Und es gibt Techniken, sich selbst zum Handeln zu motivieren. Das ist eine Frage der Selbstmotivation, aber auch der Disziplin. Und es muss auch die Bereitschaft haben, Schmerz zu akzeptieren. Weil ohne Schmerz geht's nicht. Weil entweder hast du Disziplin, das tut weh, oder du hast keine Disziplin, das tut auch weh, nur später und meistens schlimmer. Deswegen ist es besser, du akzeptierst den Upfront-Schmerz, du bist eben diszipliniert in bestimmten Bereichen, um Ziele zu erreichen. Die Ziele müssen wertebasiert sein, deswegen der Wertekompass.
Hier ist Digitale Vorreiterin, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich heiße Christoph Bursek und mein Gast ist die vielleicht größte Personenmarke Deutschlands, Jochen Schweizer. Jochen nimmt uns mit hinter die Kulissen seines Erfolgs und erklärt, warum Menschen Personenmarken lieben und wie wichtig sein Wille zum Erfolg auf seinem Weg immer gewesen ist. Jochen hat erkannt, dass viele Professionals oder Unternehmen keinen Überblick über ihre Ideale, ihre Werte, ihre Ziele haben und für ihn ist es unbegreiflich, wie man ein Ziel erreichen kann, welches man nicht klar formuliert. Er hat eine Reihe direkter Tipps, über die jede und jeder von uns einmal nachdenken sollte. Und ich bin ziemlich sicher, dass in dem nächsten Lebensabschnitt von Jochen Schweizer das Weitergeben seiner Erfolgs- und Lebensphilosophien ansteht. Es gibt zu Recht viele Menschen, die gern mehr erreichen wollen und von jemandem lernen möchten, der ebenfalls mehr erreicht hat. Jochen war unfassbar erfolgreich, lange bevor er Speakerbühnen für sich entdeckt hat. Viel Spaß mit unserem offenen, ehrlichen Podcast. Und jetzt sitzt er tatsächlich bei mir. Herzlich willkommen, Jochen Schweizer.
Hallo.
Toll, dass du hier bist. Du bist auf der Messe unterwegs, hier auf dem Festival. Du wirst heute viele Kilometer laufen, du wirst viele Gespräche führen. Insofern schon mal tausend Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Ich komme direkt von der Bühne gerade.
Du hast gerade die Bühne eröffnet, die Red Stage nebenan. Mit welchem Thema?
Wie man von der Personenmarke zur Unternehmensmarke wird.
Das ist ein gutes Thema. Ich habe in der Vorbereitung gestern angefangen, so ein bisschen auf YouTube zu gucken. Habe ich Videos gesehen von vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 15, vor 20. Und habe ich irgendwann Videos gesehen.
Gibt sogar Videos von vor 50 Jahren.
Die habe ich nicht gefunden. Aber ich habe so verschiedene Videos gefunden, wie du irgendwie mit dem Motorrad hier am Hamburger Fernsehturm runterspringst.
Ja.
Und dann, dass vorne diese Brücke, wo du drüber fährst, abbricht. Und ihr macht irgendwie Probesprünge mit so einem Sandsack drauf und mitten in der Nacht und so weiter.
Ja.
Und ich habe mir überlegt, das muss ja irgendwann angefangen haben, dass du irgendwie Dinge gemacht hast, die kein Mensch sonst macht. Da habe ich Videos gefunden, wo du in so einem kleinen Topo sitzt, so einem kleinen Kajak und da irgendwie mit Wettrennen, alle müssen reinspringen, schwimmen. Und
also,
was war denn so der erste Moment, wo du gesagt hast, oh, jetzt habe ich was gemacht, das machen andere irgendwie nicht?
Ach, es war also von klein auf. Also ich war ja immer so ein bisschen der Revoluzzer.
Okay.
Und der tut nicht gut, wenn man so will. Und meine arme Mama, die ist ja oft genug in die Schule einbestellt worden. Und dann haben die Lehrer immer gesagt, der ist vielleicht eine Marke.
Ja. Und das ist dann hängen geblieben?
Das ist irgendwie hängen geblieben.
Dein erster wilder Extremsport, war das dann dieses Kajakfahren?
Ja, Kajakfahren, alpines Kajakfahren war meine Spezialsportart. Ja. Da bin ich weit gekommen damit. Da habe ich unfassbar schöne Dinge erlebt, aber auch unfassbar traurige Dinge erlebt. Der Verlust von Kameraden, die mit mir unterwegs waren. Bin selber auch einmal dem Tod von der Schippe gesprungen. Also sehr, sehr, sehr close call. Und gleichzeitig habe ich aber auch so unendlich viele schöne Erfahrungen machen dürfen und so viele Länder bereist und so viele einsame Schluchten durchfahren. Also das war... Das Kajakfahren, das alpine Kajakfahren, das war in meiner frühen Jugend und bis ich etwa Mitte 20 war, fast sowas wie eine Religion für mich.
Das ist so ein sehr kurzes Kajak, glaube ich, mit dem man sehr wendig ist. Heißt das Topo, habe ich das richtig genannt?
Nee, das ist ja eine Entwicklung gewesen. Also ganz früher waren die Kajaks ja lang, 4 Meter. Und da gab es schwere Unfälle mit diesen Booten, weil die sich manchmal verklemmt haben unterhalb von Wasserfällen. Das ist mir auch passiert, deswegen habe ich ja auch ein Titanknie. Ich habe das überlebt, diesen Unfall, aber unter Verlust eben meines linken Knies. Und alles, das ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so bekannt. Also, dass es den Unfall gab, ist in der Szene schon bekannt. Mhm. Aber dass ich auch alle meine Weltrekorde und Stunts danach mit einem Titanknie absolviert habe und auch heute sehr gut damit Skifahren kann, das ist gar nicht so bekannt.
Ich habe, genau, also ich wollte gerade sagen, dann muss wahrscheinlich jetzt bei mir dann irgendwie einen Moment gegeben, wo ich gesagt habe, oh, dann ist vielleicht das ein gutes Zeichen zu sagen, ich mache weniger davon, du hast eher mehr gemacht. Ich habe dann viele Videos gesehen, wo du einfach in Zeiten, in denen es, da gab es halt nur echte Stunts oder gar nichts. Da gab es keine Computeranimation, da gab es kein Greenscreen.
Ja. Da habe ich noch meine Haut zu Markte getragen. Genau.
Also tatsächlich, ne? Also da hast du sozusagen genau das gemacht, was heute in den Marvel-Filmen da ist, aber halt in echt.
Ja.
Ich glaube, ich habe so ein Video gesehen, wo du am 300 Meter Bungee-Seil aus dem Hubschrauber gesprungen bist.
Ja, war ein bisschen länger. Da bin ich 1000 Meter tief gesprungen es war ein Stunt für Fisherman's Friend, für eine Werbekampagne. Das ist lange her. Guinness Buch der Rekorde ist auch bis heute ungebrochen, 1000 Meter tiefe Falldistanz.
Ja.
Und der Helikopter kann dich danach aber nicht landen. Das heißt, du musst dich ja abtrennen vom Seil.
Du hattest einen Fallschirm
dann. Ja, bin dann ins Pressezentrum reingelandet. Aber du musst dich natürlich abtrennen am oberen Umkehrpunkt des Rebounds. Also es geht praktisch 1000 Meter runter, dann schleuderst du dich wieder 600 Meter hoch und dann bist du am oberen Umkehrpunkt für einen Augenblick schwerelos. Und da ist das Seil auch völlig entspannt. Mhm. Und dann kannst du dich abtrennen. Weil das darfst du unten nicht tun, weil sonst hast du einen toten Piloten hinterher. Weil das Seil würde ja in den Rotor schlagen.
Das sind alles so Sachen, wo ich dachte, wie hat man denn damals in Deutschland für sowas eine Genehmigung bekommen? Also auch hier am Hamburger Fernsehturm.
Wir haben nicht gefragt.
Einfach gemacht.
Also diese Aktion war ja als offizieller Filmstunt deklariert. Da gelten dann andere Regeln. Und das andere Thema, was du ansprichst, ist ja der Hamburger Fernsehturm und die Bungee-Absprungrampe, die ich da hochgeschraubt habe, 1992, glaube ich, war das. Und da haben wir dann eine offizielle Genehmigung auch gebraucht und bekommen. Es war ein fliegender Bau. Und da bekommst du für maximal 5 Jahre die Genehmigung, weil der Turm ja unter Denkmalschutz steht. Und tatsächlich mussten wir dann auch nach 5 Jahren eigentlich abbauen und haben das dann noch 2 Jahre mit allen Tricks rausgezögert, weil die Anlage lief halt extrem gut und viele Springer und es war natürlich weltweit die erste Bungee-Anlage an einem Fernsehturm. Es gab es nicht.
Es war auch für Hamburg total toll, weil natürlich, man hat es ja gesehen, man konnte ja von halb Hamburg konnte man sehen. Oder da steht gleich, bleib mal kurz stehen, die springen gleich.
Ja,
wir machen sowas. Ach ja, auch ein Schweizer.
Ja, genau.
Das weiß ich immer noch. Als ich jünger war, habe ich das auf jeden Fall gesehen.
Und auf die Idee gekommen bin ich, weil ich für den Hanse-Marathon einen Auftrag bekam als Stuntman für einen sogenannten Präzisionszielsprung. Und da habe ich tatsächlich aus der oberen Kanzel haben wir eine Bierbank auf die Heizung geschnallt, damit man wieder Haken hatten. Und da stand ich draußen auf der äußersten Kante von dieser Bierbank, 130 Meter über der Fährsmannstraße in Hamburg. Und unten standen irgendwie, weiß gar nicht, wie das waren, 30.000 Läufer. Und dann bekam ich über Funk das Signal. Und das Ziel war, diese Distanz runterzuspringen und unten eine Flagge aufzuheben am Boden. Was natürlich schon ein enges Höschen ist.
Ich wollte gerade sagen, dann ist der Boden auch hart, ne? Da ist jetzt kein Wasser gewesen.
Du darfst keine Fehler machen.
Das musst du dann berechnen. Du musst gucken, was wiege ich mit Material.
Du berechnest es und springst dich runter. Also du machst in der Nacht vorher, machst es sozusagen, du rechnest
springst
es
dich
aus.
Runter.
Ja, und dann gehst du 5-6 Meter zurück in der Einstellung und dann Sprung für Sprung tastest du dich nach vorne. Weil es muss auch jeder Sprung präzise gleich ausgeführt werden, damit du immer die gleichen Stretch kriegst ins Seil. Und es hat aber geklappt. Und im Rebound, als ich wieder hochflog, da habe ich auch leicht den Turm touchiert, hatte aber natürlich unter meinem Overall eine klassische Stuntman-Schutzausrüstung. Das ist wie so eine Rüstung aus Kunststoff. Und insofern ist da gar nichts passiert. Und ich hatte nur den Gedanken, wow, wie geil ist das denn? Da baue ich jetzt eine Rampe drauf auf den Turm. Und das habe ich dann gemacht.
Du hast ja, du musst, das ist ja natürlich schwierig, wenn man das alles selbst finanzieren muss. Du hast dann irgendwie Fisherman's Friend, du hast damals irgendwie mit dem Jeep Wrangler, du bist mit dem Auto, bist du Bungee gesprungen mit 3 Leuten drin, glaube ich.
Ja, das habe ich also.
Zur Markteinführung.
Das habe ich für Geld getan. Also ich war einfach.
Du warst der erste Influencer. Also der erste Influencer, der gesagt hat: guck mal, ich mache was, was viele Eyeballs anzieht und willst du das nicht sponsern? So habe ich mir das irgendwie, sah das ein bisschen aus. Ne?
Ja, so ähnlich war das, nur dass es oft umgekehrt kam, dass die Marken auf mich zukamen und haben mich dann engagiert für bestimmte spektakuläre Aktionen.
Weil das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob du den Markt erst noch bereiten musstest und zu sagen musstest, hey, wie findet ihr dieses Konzept? Ich mache was, wo viele Leute zugucken und ihr sponsert das. Aber die Marken waren in dem Moment einigermaßen schon offen dafür.
Ja, unterschiedlich. Also der Weltrekordsprung war da eine Idee, da ist Fisherman's auf mich zugekommen, aber zum Beispiel den Hamburger Fernsehturm, das war meine Idee und dafür habe ich dann Werbepartner gesucht und gefunden.
Du hast dann gemerkt, da kann man irgendwie Geld mit verdienen und tolle Sachen machen und da hast du wahrscheinlich gemerkt, irgendwann, oh, ich kann nicht jeden Tag 18 Sprünge machen, sondern ich muss irgendwie anders skalieren und hast dann gemerkt, das Interesse der Leute ist da schon an solchen Erlebnissen. Ich fange mal an, Teile von den Sachen, die ich mache, auch anderen Leuten zur Verfügung zu stellen. So hat es wahrscheinlich mit Jochen Schweizer, mit dem Angebot im Internet gestartet, oder?
Nee, das ist nicht falsch, aber die Wahrheit ist die, dass ich ja aus meiner Leidenschaft, ich habe tausende Fallschirmsprünge, tausende Bungee-Sprünge, viele Weltrekorde, bin parallel immer noch extrem Kajak gefahren. Da war ich auch körperlich wirklich mega fit und es gab eigentlich nichts, was ich mir nicht zugetraut hätte. Und irgendwie mit dem Selbstbewusstsein ausgestattet, gelingen die Dinge dann auch, die sonst vielleicht nicht gelingen würden, wenn man zweifeln würde. Und ich habe dann insgesamt 40 Bungee-Sprunganlagen eröffnet, nach und nach, und bin dann Unternehmer geworden. Und als dann so eine gewisse Marktsättigung eintrat, also die Avantgardisten waren alle gesprungen, es waren dann schon 600.000 Menschen gesprungen in diesen Sprunganlagen, da ging die Auslastung zurück, vor allem bei schlechtem Wetter. Und da habe ich die Bungee-Box erfunden, weil ich im Vorverkauf Sprünge verkaufen wollte. Mhm. Und diese Bungee-Box beinhaltete eben einen Gutschein, wahlweise einlösbar an allen Sprunganlagen. Und dann ist was ganz Eigenartiges passiert. Ich habe, ohne es eigentlich zu verstehen, ein neues Warengenre geschaffen, nämlich die Erlebnisgeschenkbox. Denn diese Bungee-Box ist nicht von den Springern gekauft worden im Zuge des Vorverkaufs, sondern ist überwiegend von Frauen gekauft worden, die diese Box an Männer verschenkt haben. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Ich habe mir gedacht, hey, Moment mal, es gibt eine sehr begrenzte Anzahl von Menschen, die bereit sind, Geld dafür zu bezahlen, sich an einem Gummiband in die Tiefe zu springen. Und über die Sinnhaftigkeit dieses Tuns wurde ja trefflich gestritten bis heute. Aber es gibt eine unendlich viel größere Zahl von Menschen, die nicht wissen, was sie verschenken sollen. Und weil jeder Mensch, der halbwegs sozial integriert ist, hat sicher 5 oder 10 Geschenkanlässe pro Jahr. Und ja, was schenke ich, ist eine Frage, die sich immer alle stellen. Und Erlebnisse zu verschenken, ist halt nachhaltiger als gegenständliche Sachen. Und das habe ich verstanden. Und als ich das verstanden hatte, habe ich diese Idee Bungee-Box ausgerollt auf die Erlebnisgeschenkbox als generisches Geschenk mit ganz vielen verschiedenen Erlebnissen drin in Form eines Gutscheins, die eben wahlweise eingelöst werden konnten bei über, was waren es zum Schluss, 10.000 Partnern in ganz Europa und der Welt. Und dann wurden aus diesen 3 ersten Erlebnissen, Bungee, House Running und Fallschirmspringen, wurden halt dann über 3.000 verschiedene Erlebnisse, also von angstfreiem Töpfern in der Toskana über Baggerfahren, Candlelight-Dinner, bis
Ballonfahren.
Ja, natürlich, bis zu extrem hohen Sprüngen.
Ja.
Und das hat dann auch deswegen funktioniert, weil wir es logistisch gut gemacht haben, weil wir es sehr sicher gemacht haben und weil eben auch mein Name so eine hohe Glaubwürdigkeit bereits hatte durch meine eigene Vergangenheit, durch meine Historie.
Du hast das Portal dann vor 8 Jahren an ProSieben verkauft, heißt immer noch Jochen Schweizer. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Zahlen, wie viele Deutsche den Namen Jochen Schweizer kennen.
85%, ja.
85%, also wahnsinnig bekannt. War das irgendwann in dem Verkauf mal eine Diskussion, dass sie gesagt haben, oh, warum heißt das nicht Adventure-Roo oder sowas, weil Jochen Schweizer, was ist, wenn du morgen irgendwie sagst, jeder Mensch sollte nur noch meditieren. Das wäre total schade fürs Portal. Also war
ja gut, also Meditation bieten wir auch an, Jochen Schweizer.
Ja. Ich glaube, du beginnst auch jeden Tag gerne mit Meditation, ne?
Ja, das mache ich schon. Ja. Nein, aber zunächst mal, die Logik ist natürlich, die Marke selbst hat einen hohen Wert. Die ist im Zuge dieses Exit-Prozesses auch bewertet worden. Also der nackte Markenwert wurde damals, ich glaube, Bisalski oder Strigalski, so ähnlich hieß diese Bewertungsagentur, ist mit 45 Millionen bewertet worden. Nicht das Unternehmen, nur der reine.
Das ist fast die Hälfte von dem Kaufpreis gewesen, ne?
Nee, ich habe ja die Marke nicht verkauft.
Ah, okay. Nee,
ich habe nur Bruchteile der Marke verkauft.
Ja.
Also ProSiebenSat.1 hat sich dann sehr bemüht, mich zu gewinnen, das Erlebnisgeschenke-Portal zu kaufen, weil die hatten 5 Jahre vorher MyDays gekauft und kamen nicht aus dem Quark mit MyDays.
Ja. Und das Witzige ist, also lustigerweise, ich habe mal eventuell so ein bisschen da reingucken können in MyDays und jochenschweizer.de und ich glaube, vom Angebot her sind die schon relativ ähnlich gewesen.
Inzwischen, ja.
Damals die haben gesagt, oh, was mit Jochen Schweizer, was die machen, brauchen wir nur die gleichen Angebote zu machen und dann läuft das mindestens genauso gut. Und das genau ist dann aber der werttreibende Unterschied gewesen.
Die Marke.
Selbst wenn das gleiche Angebot auf 2 Portalen zu finden war, haben die Leute lieber bei Jochen Schweizer gebucht.
Genau, obwohl ProSieben damals nach dem Kauf von MyDays pro Jahr 50 Millionen Euro Brutto Media TV pro Jahr auf die Marke MyDays eingesetzt hat
und
auch groß angekündigt haben, jetzt räumen sie Jochen Schweizer vom Markt aufgrund ihrer überragenden und unschlagbaren medialen Power, die sie haben. Und wir haben uns dann auch vorübergehend bedroht gefühlt. Es war im Jahr 2013, wenn ich mich erinnere, als diese Aussage kam, jetzt machen wir den Schweizer Blatt, wir räumen den vom Markt, wir schütten jetzt einfach den Markt zu mit MyDays Kommunikation. Und das war aber für die, also es war für die Struktur der MyDays Firma insofern nicht gut, weil du musst ja über Leistung dich profilieren am Markt, nicht über Mediavolumen.
Mhm.
Und entscheidend ist doch, wer ist dein Nordstern? Also was leitet ein Unternehmen? Und unser Nordstern bis heute war immer und ist immer der Kunde, der Kunde, der Kunde. Das ist der Nordstern, dafür machen wir es.
Mhm.
Und ich habe meinen Mitarbeitern immer gesagt, wir stehen jeden Morgen auf, um Hunderttausenden von Menschen außergewöhnliche Erlebnisse effizient, sicher und auch transparent zugänglich zu machen. Ich nannte das immer und ist bis heute die Demokratisierung des Erlebnisses. Und das war unser Spirit. Wir wussten, jeder in meiner Firma, wir waren über 400 Mitarbeiter, wusste, warum er morgens in die Arbeit geht. Und dann hast du auf der anderen Seite so eine Konzerntochter, die einen ganz anderen Spirit haben. Ich will es gar nicht kritisieren. Es ist halt einfach anders, als wenn du ein inhabergeführtes Unternehmen
100%ig.
Bist. Hundertprozentig. So, und die kamen halt mit MyDays einfach nicht aus dem Quark. Geführt wurde die Firma von einem Mathematiker, der selber wahrscheinlich noch nie mal, nicht mal in der Lage gewesen wäre, einen Fallschirm zu landen. Ja? Also kann ich gar nicht verstehen.
Ja.
Und lange Rede, kurzer Sinn. Und dann kam der Thomas Ebeling auf mich zu im Jahr 2016. Da war ich ja gerade, das war die in der Höhle der Löwen noch sehr stark unterwegs und hat eben ganz offen gesagt, pass auf Jochen, wir kriegen das mit MyDays, wir kriegen das nicht in den Griff, das Thema. Wir haben da so viel Geld reingepumpt und ich habe mir gesagt, ja, vielen Dank, weil ihr habt den Markt bereitet. Also ihr habt den Menschen erklärt, du musst Erlebnisse schenken, aber wir haben sie bei mir gekauft. Ja.
Das heißt, dieses ganze Mediavolumen war für dich gar nicht nachteilig, sondern am Ende des Tages hat es die Leute noch mehr auf die Idee gebracht, mal zu gucken, was gibt's denn da überhaupt.
Genau, und dann ist natürlich Jochen Schweizer die coolere Marke und wir waren aber auch besser in vielen Prozessen. Also wir hatten die bessere Business Intelligence, ich hatte das Unternehmen sehr früh auf SAP aufgesetzt, ich kannte genau meine Einlösequoten, ich kannte die Redemption Streams. Ich wusste, ich hatte ein automatisiertes Befragungssystem der Kunden zum Beispiel eingeführt.
Sind das alles Sachen, wo du gesagt hast, das ist wichtig für mich? Oder also ich meine, bist du jemand, der sagt, ich kann nicht nur irgendwie Bungee-Litze selber knüpfen, sondern ich weiß auch, dass BI, also bist du auch unternehmerisch einfach selbst begabt, dass dir das wichtig ist?
Ja, was heißt begabt, weiß ich nicht, aber ist ja wohl logisch. Ja?
Na, also könnte sein, dass du sagst, ich habe mir dann einen CEO geholt, der hat sozusagen die Business-Sachen gemacht und hat mir irgendwie
empfohlen. Nee, ich habe mir schon die Experten geholt. Ja, ich bin ja, ich weiß, dass Performance-Marketing wichtig ist, aber ich könnte jetzt keine Performance-Marketing-Kampagne steuern.
Ja.
Also suche ich mir den besten Performance-Marketer, den ich kriegen kann. Aktuell suche ich gerade übrigens so jemanden für meine Jochen Schweizer Arena. Wir haben ein Mega-Stellenangebot draußen.
Ja.
Es geht um Performance-Marketing und es geht um Funnel-Marketing und es geht um automatisierte Verkaufs-E-Mail-Funnels. Da haben wir gerade ein Riesenprojekt aufgesetzt und da brauche ich dringend Verstärkung von jemandem, der Bock hat, Sachen nach vorne zu treiben.
Das ist ein guter Übergang zu deiner Arena. Du hast, nachdem du die Plattform verkauft hast und nachdem du ja auch schon ein paar Jahre nicht mehr bei den Löwen bist, angefangen zu sagen, du möchtest wieder selber in die Veranstaltung reingehen, aber diesmal eine Nummer größer. Nicht nur irgendwie eine Plattform an Fernsehturm hängen, sondern eine ganze Arena. Hast du dir zugelegt. Wie ist das genau passiert?
Naja, das war im Zuge meiner strategischen Markenführung, wollte ich natürlich die Marke anfassbar machen.
Mhm.
Weil das eine, es gibt ganz viele Internetmarken und es gab ja, als es losging, 10 oder 15 Mitbewerber am Markt. MyDays war ja nur einer von 15. Und da gab es Golden Moments und YouSmile und Yamando und wie die alle hießen. Aber die hatten alle keine reale Präsenz. Und der Gründer von MyDays, der war eigentlich ein ganz cooler Typ. Fabrice Schmidt hieß der. Der hatte schon das richtige Brain. Also der war ein ernstzunehmender Gegner im Markt. Mhm. Also den habe ich sehr respektiert. Wir sind besser gewesen hinterher und haben uns dann auch durchgesetzt. Aber das war kein Spaziergang. Mhm. Also der hat die Firma schon ganz schön gut geführt. Bis zum Verkauf an ProSieben, dann ging es bergab.
Mhm.
Und ähnlich ist es halt jetzt auch passiert, dass das Unternehmen, nachdem ich es verkauft habe, eine Konzerntochter ist und die wird einfach anders geführt. Ich will nicht sagen bergab, aber sie wird anders geführt. Wir haben heute in der Konzerntochter Jochen Schweizer MyDays, das dritte Management nach dem Verkauf, was eigentlich nicht gut ist, aber die gute Nachricht ist, das dritte Management, da gibt es einen CEO, den ich sehr schätze, Christian heißt der, und dem ich zutraue, noch am ehesten zutraue, das Unternehmen wieder zurückzuführen zu der alten Stärke und zu der alten Größe.
Bist du immer noch als Gesellschafter mit drin, weil du sagst, spannend. Ja. Okay, interessant.
Also ich habe damals, kann man, ist ja bekannt, also ich habe damals 17 Millionen investiert in die, also reinvestiert aus dem Exit-Erlös und ich habe 10,2% Beteiligung an der Jochen Schweizer MyDays Group. Insofern habe ich natürlich vollen Einblick in die Situation und stehe auch mit Rat und Tat zur Seite, die Dinge,
Ja, Grüße gehen raus an den Christian, denn der ist mir auch schon ein, zwei Mal im Leben über den Weg gelaufen.
Ah, ja,
super spannend.
Okay.
Okay, aber mehr Zeit verbringst du jetzt mit deiner Arena.
Ja.
Falls jemand noch nicht weiß, was das für eine Arena ist, was kann ich da machen?
Ja, das war so eine crazy Idee. Ich habe ja immer mal gesagt, Marken sind wie Leuchttürme und Leuchttürme, die geben Orientierung.
Sind das so, also da sind ja viele gute Sprüche, die du jetzt allein schon in diesem Podcast gemacht hast. Sind das Sachen, wo du sagst, ich habe ein Buch, wo ich gute Sprüche reinschreibe? Oder fällt dir das dann einfach so ein?
Nee, es fällt mir ein.
Ah, witzig.
Aber es ist ja nicht mein erstes Interview. Also es ist mir jetzt nicht zum ersten Mal eingefallen.
Okay.
Also und wenn ich sage, Marken sind wie Leuchttürme, das habe ich gerade auf der Bühne gesagt zum Beispiel. Und Leuchttürme, denen ihr Job ist es, die geben Orientierung. Und das ist auch der Job einer Marke. Die müssen Orientierung geben. Und das Fundament von einem Leuchtturm ist solider Fels. Und die Marke hat aber auch, jede gute Marke hat ein solides Fundament, das sind die Werte der Marke. Und wenn es jetzt eine Corporate Brand ist, die wird strategisch geführt von Spezialisten, die sagen, wir wissen, wie man Marke führt. Und wenn es eine Personal Brand ist, wie in meinem Fall, noch dazu, wenn der Gründerunternehmer voll am Start ist und es auch lebt, diese Marke ja lebt im realen, aktiven Leben, dann sind die Werte der Marke eigentlich immer identisch mit den Werten des eigentlichen Gründers. Und das ist ja auch Teil meiner heutigen Lehre, in der ich ja Wissen weitergebe, dass ich immer sage, Leute, jedes Ziel, was du dir vornimmst, muss mit deinen tiefsten, inneren, authentischen Werten korrespondieren. Und jetzt frage ich dich mal ganz konkret, sag mir mal sofort, was sind deine drei wichtigsten Werte?
Möglichst ehrlich sein, möglichst viel für meine Familie da sein und für meine Familie sehr zuverlässig sein.
Okay, du willst also Zuverlässigkeit, Familie und Ehrlichkeit.
Und Verfügbarkeit für die Familie.
Zum Beispiel, das sind echte Werte, die du lebst. Mhm. Und die allermeisten Menschen, die sind entweder nicht in der Lage, das so gut zu formulieren wie du, oder sie formulieren es. Und wenn ich dich jetzt aber bitte, geh mal auf wertekompass.de, das habe ich programmiert, ist kostenlos, ist eine Webseite. Da kommst du auf ein System, dauert 15 Minuten, da extrahierst du aus über 100 verschiedenen Werten, potenziellen Werten wie finanzielle Freiheit und so weiter, deine 10 zentralen, wichtigsten Kernwerte. Und das kannst du weiter verdichten bis auf 4 Kernwerte. Und diese 4 Kernwerte, das muss dein Leitbild sein für alle deine Handlungen, für deine Entscheidungen, für dein Verhalten anderen Menschen gegenüber. Und dieses wertebasierte Handeln, das führt natürlich auch zu wertebasierten Zielsetzungen. Also nach was ist die Grundlage aller meiner Zielsetzungen? Was sind heilsame Ziele und was sind schädliche Ziele?
Absolut, ja.
Ja, und für mich zum Beispiel der Verkauf von dem Portal an ProSieben, da habe ich gegen meine eigenen Werte verstoßen. Und zwar unabhängig von der Frage, was danach mit der Firma passiert ist, habe ich deswegen gegen meine eigenen Werte verstoßen, weil mein höchster Wert ist Freiheit, Authentizität und Unabhängigkeit. Und die habe ich natürlich eingebüßt, weil ich mit dem Verkauf des Erlebnisportals, 15 andere Firmen habe ich ja nicht verkauft, die auch unter der Marke Jochen Schweizer tätig sind, einen Teil meines Namens weggegeben haben und damit auch über einen Teil meiner Integrität nicht mehr selbst verfüge. Damit habe ich ein Stück Selbstbestimmung aufgegeben. Jetzt gehört mir die Marke aber nach wie vor Und ProSieben hat nur das Recht, die Marke zu benutzen für die Vermittlung von Erlebnissen, die von fremden Dritten produziert werden. Das ist das reine Vermittlungsgeschäft. Alle anderen Marken, die können nicht mal meinen Namen auf ein T-Shirt drucken oder unter meinem Namen, keine Ahnung, eine Sportartikelserie rausbringen oder eine Nahrungsergänzung oder was auch immer. Das liegt exklusiv bei mir. Die können auch keine Veranstaltungen produzieren unter meinem Namen. Ich kann aber alles machen, was ich will. Sprich, ich betreibe eine riesen Veranstaltungslocation und ich verkaufe auch natürlich selbst Gutscheine und Tickets für Windkanal fliegen, Wellenreiten und all die coolen Sachen, die man in der Arena machen kann.
Ich habe das vorhin schon so ein bisschen gehört. Du hast Funnel-Marketing gesagt. Du hast mir jetzt aus dem Stegreif tolle Möglichkeiten dargelegt, wie ich selber herausfinde, was mir wichtig ist und meine Tätigkeiten viel mehr darauf zu fokussieren. Du hast am Anfang gesagt, wenn man sich viel Mühe gibt und richtig dahinter ist, dann hat man eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, Dinge zu erreichen. Also wahrscheinlich gibt es ja draußen tausende Unternehmen, die sagen, oh, wie kann ich denn mal so einen 6-Monats-Kurs bei Jochen Schweizer machen? Ich muss jetzt zu Dirk Kräuter rennen, der mir irgendwie erzählt, wie ich mich motiviere und wie ich verkaufe. Aber eigentlich will ich nicht, also eigentlich will ich doch lieber so einen Jochen Schweizer haben, der mir 6 Monate mal in meinem Unternehmen coacht, meinen Leuchtturm zu definieren und das Fundament hinzuzimmern. Machst du sowas schon?
Ja, aber mit einer anderen Methodik.
Ja.
Also,
richtig. Weißt du, wie viel Umsatz Dirk Kräuter macht?
Kennst ich glaube 30 Millionen oder so.
Ich glaube, es ist fast das Dreifache.
Ehrlich?
Also ich weiß natürlich nicht, aber mir wurde mal zugetragen, dass er eher auf dem Weg zu 100 Millionen ist als bei 30 Millionen.
Ja, genau. Der engagiert sich ja im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Das ist ein Feld, was ich ganz neu erschlossen habe für mich selbst. Aber ich habe natürlich eine andere Vorstellung davon, wie ich das mache. Also zum einen...
Also ich würde halt... wenn ich irgendwie ein paar tausend Euro in mich investieren würde, weil ich das Thema schon wichtig finde, finde ich bisher eher nur so Menschen, wo ich noch nicht überzeugt bin, dass ich gerne von denen sowas lernen möchte. Aber viele von den Dingen, die du gerade gesagt hast, die finde ich halt viel relevant interessanter. Also ich finde das ein spannendes Thema.
Naja, also gut, ich bin jetzt ja nicht gezwungen, meinen Lebensunterhalt mit Persönlichkeitsentwicklung zu verdienen.
Ja.
Aber es macht mir trotzdem Freude. Ja. Und bei mir ist natürlich alles aus einem sehr langen und sehr intensiven Leben geboren. Alles, was ich weiß, was ich glaube, verstanden zu haben, habe ich mir nicht irgendwo abgeguckt oder angelesen, sondern ich bin jetzt ja im 67. Lebensjahr und bin einen extrem weiten Weg gegangen. Und diese 3 Lebensphasen, die ich durchlaufen habe, die qualifizieren mich auch, bestimmte Aussagen zu tätigen, weil ich davon auch ganz persönlich überzeugt bin, aber nicht aus irgendeinem technischen Grund, sondern weil ich es selbst so erlebt habe, weil das meinen eigenen Erfahrungshorizont wiedergibt. Und zum Beispiel eine der wichtigsten Lehren, die ich ziehe aus diesem Leben und was ich gerne weitergebe, du musst ins Handeln kommen. Also ganz viele Menschen wissen, was sie eigentlich tun sollten, aber sie tun es nicht.
Ja.
Und es gibt Techniken, sich selbst zum Handeln zu motivieren. Das ist eine Frage der Selbstmotivation, aber auch der Disziplin. Und es muss auch die Bereitschaft haben, Schmerz zu akzeptieren. Weil ohne Schmerz geht's nicht. Weil entweder hast du Disziplin, das tut weh, oder du hast keine Disziplin, das tut auch weh, nur später und meistens schlimmer. Deswegen ist es besser, du akzeptierst den Upfront-Schmerz, du bist eben diszipliniert in bestimmten Bereichen, um Ziele zu erreichen. Die Ziele müssen wertebasiert sein, deswegen der Wertekompass. Also ich habe mir da schon ein System überlegt und wenn ich sage, ich bin in der 3. Lebensphase, gut, der ersten Lebensphase sagen viele, da hat er einfach 30 Jahre lang versucht, sich umzubringen. Er hat nicht geklappt.
Ja. Und jetzt sagt er, nimmt er das auch noch erfolgreich.
Und es war wild, es war frei, es war abenteuerlich, es war geil. Es war einfach volles Leben und ich bin halt nicht ums Leben gekommen, sondern ich durfte das auskosten. Da bin ich irgendwann Vater geworden, das hat dann so meine ganze Haltung verändert, ja, weil ich liebe meine Kinder und gut, mein ältester Sohn ist jetzt 35 Jahre alt, er ist Berufspilot, Helikopterpilot und das hat mich dann verändert und dann bin ich Unternehmer geworden. Also ich war schon immer Unternehmer meines eigenen Lebens, so wie du auch Unternehmer deines eigenen Lebens bist. Und jeder, der hier zuhört, ist Unternehmerin oder Unternehmer des eigenen Lebens. Zuallererst sind wir das. Wir sind alle Lebensunternehmer. Und danach bin ich dann auch im wirtschaftlichen Sinne Unternehmer geworden, weil diese Bungee-Anlagen einfach durch die Decke gingen. Ja, ich habe da einen.
Hatte da auch damals die Öffnung der Zukunft der neuen Bundesländer, der Öffnung der DDR auch einen Grund? Weil ich glaube,
da haben wir zwar dann auch natürlich Angebote geschaffen, aber das war es nicht.
Okay.
Das war einfach der Trend der Zeit. Und ich habe eben die Sinnhaftigkeit von Bungee-Springen auch nie als einen oberflächlichen Kick versucht zu rechtfertigen, sondern ich habe immer gesagt, dass die Konfrontation mit der eigenen Angst, und es ist völlig natürlich, Angst zu haben, in die Tiefe zu springen, weil das Stammhirn meldet Gefahr, und die Kontrolle der eigenen Angst gibt dir die Fähigkeit, auch in anderen Situationen mit der Kraft deines Willens deine Angst zu besiegen, etwas zu tun, weil du es tun willst. Und das ist ja höchst menschlich, etwas zu tun, was man tun will, obwohl der Ausgang höchst ungewiss ist. Ja, das ist die Definition von Mut. Mhm. Also mutig handelt, wer etwas tut, dessen Ausgang ungewiss ist. So einfach ist das. Und dann bin ich halt Unternehmer geworden, und das ist ja dann auch ganz gut gelaufen. Und jetzt bin ich in der dritten Lebensphase, und in der gebe ich Wissen weiter. Und deswegen schreibe ich Bücher. Ich habe diesen Roman geschrieben, Die Begegnung. Der ist eingeschlagen. Es war sensationell. Ich meine, ich bin ja nicht fürs Romaneschreiben bekannt. Ist ein Spiegel-Top-10-Bestseller geworden. Aus dem Stand. Übrigens, das Buch verschenke ich gerade.
Digital?
Ja, nee, in Form wir verschicken das. Also, das muss ich kurz erzählen. Mhm. Also, ich habe mich entschieden, Wissen weiterzugeben. Jetzt habe ich ja in diesem Roman Die Begegnung, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben, habe ich in Romanform zusammengetragen, was ich meine, verstanden zu haben. Und habe eine Geschichte konstruiert, dass ein 15-jähriger Ausreißer auf einen alten Abenteurer trifft, und in dem Aufeinandertreffen dieser beiden Figuren in Norwegen, also ich bin ja in Norwegen ansässig und habe da eine Hütte, und erschließt sich so die gesamte Lebensweisheit des alten Abenteurers. Der heißt Hakun, und der Ausreißer heißt Sverrir, und es gibt auch eine sehr schöne, starke Frau, die heißt Ingrid in diesem Roman. Und ich habe im Prinzip so meine Lebenslehren, was ich verstanden habe, im Positiven wie im Negativen, Misserfolg und Erfolg, habe ich in diese fiktive Geschichte eingewogen, die aber viel mit meinem Leben zu tun hat. Und darauf baue ich dann auch meine Fortbildungsseminare auf. Und dann habe ich mir gesagt, das Buch ist jetzt ganz gut gelaufen. Ich möchte Wissen weitergeben. Jetzt drucke ich einfach mal 100.000 Exemplare davon. Dadurch habe ich den Preis weit runtergekriegt. Und wer das Buch haben will, dem schenke ich das. Der zahlt nur die Versandkosten. Und das Buch kriegst du ganz leicht über meinen Instagram-Kanal in der Bio. Oder es gibt auch eine Webseite, die heißt Die Begegnung, die-begegnung.de. Die Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Und das Buch kostet im Handel 20 Euro. Und das kannst du umsonst haben, zahlst aber die Versandkosten. Aber first come, first serve, bis die ersten 100.000 Exemplare weg sind. Das mache ich einmal. Und damit gebe ich mit wirklich Freude Wissen weiter und eine mythologisch aufgebaute Geschichte, wie jeder Mensch mehr Freiheit und Selbstbestimmung in seinem Leben gewinnen kann. Und dahinter steht mein erster eigener Online-Kurs, weil ich kann jetzt nicht jedes Wochenende mich irgendwie in ein Hotel stellen mit Paisley-Mustern auf den Teppichen und da meine Lebenszeit verballern. Dafür ist die einfach zu knapp. Ich bin 67, ich habe nicht mehr so viel übrig.
Ja, bald Halbzeit.
Bitte?
Bald Halbzeit.
Ja, so ungefähr, genau. Naja, sagen wir mal, ich bin im dritten Drittel. Und da habe ich mir gedacht, ich will Wissen weitergeben, aber ich möchte viele Menschen erreichen, also suchte ich einen skalierbaren Weg. Und dann habe ich diesen Kurs aufgezeichnet, der heißt Handle.
Imperativ?
Ja, handle, Ausrufezeichen. Wie du der Mensch wirst, der alle deine Probleme löst. Und den habe ich aufgezeichnet, da habe ich mich wissenschaftlich auch beraten lassen. Super. Nach einer Didaktik. Es sind 8 große Themenblöcke, 47 Videotutorials, 40 Arbeitsunterlagen, PDF, ausgearbeitet von einem Psychologen und von einem Neurowissenschaftler, gemeinsam mit mir. Und der Kurs zum Beispiel, der kostet 950 Euro. Und da haben wir auch gerade eine Aktion, und der verkauft sich gut. Der kostet aktuell 450 Euro. Und der schnellste Weg zum Kurs führt über das Buch. Weil wenn du das Buch gelesen hast, dann weißt du, worum es eigentlich geht im Leben. Und dann kannst du den Kurs vergünstigt kaufen für 450 Euro. Und das ist so der erste Schritt. Und natürlich bekomme ich viele Aufträge von Unternehmen für Vortragsreden. Das mache ich auch gerne. Da bin ich aber halt einmal auf der Bühne für eine Stunde und dann gehe ich wieder.
Dann ist die Information verpufft. Dann ist sie bei den Leuten. Manche haben sie gemerkt, manche
genau.
nicht.
Genau. Hm. Und natürlich gibt's Leute, die zu mir sagen, Mensch Jochen, du müsstest doch mit dem Wissen, kannst du anderen weiterhelfen. Du kannst Unternehmer coachen, Unternehmen coachen. Das mache ich im Augenblick, ich sag mal, noch nicht.
Ja.
Was ich aber mache, ich entwickle gerade einen Kurs, der dann auch persönliche Begegnungen mit mir beinhaltet, der zentral in der Arena aufgehängt ist bei mir, weil es ist ja eine Veranstaltungslocation für Firmenveranstaltungen. Und der Kurs hat den Arbeitstitel Vom Löwen lernen.
Mhm. Mhm.
Und warum vom Löwen lernen?
Wer will, also zum einen natürlich, wer will das nicht? Also das ist natürlich ein tolles Versprechen.
Genau, aber eigentlich war der Gedanke, ich bin ja bekannt aus der Höhle der Löwen und da sagt man, das ist ein Löwe, ja, wenn du da mal drin gesessen bist auf dem Stuhl. Und dann habe ich mir gedacht, aber was ist, wenn mich jetzt jemand nicht mit der Höhle der Löwen assoziiert, so wie du gerade? Ja?
Nein, das war mir natürlich schon klar, dass du Löwe warst, aber natürlich ist das Löwenbild hat ja ganz viel. Zum einen dieser Teil deiner Vergangenheit, aber zum anderen natürlich ist der Löwe der König der Tiere und stark.
Genau, du willst ja nicht vom Schaf lernen.
Richtig, genau.
Ja, also, alles klar.
Ja, insofern super, ja. Ja.
Genau, und das ist so ein Kurs, den entwickeln wir gerade, der kommt Ende Juni raus. Und insofern macht mir das brutal Spaß jetzt. Ich habe echt lange gebraucht, die Dinge zu verstehen. Ja? Also vielleicht bin ich manchmal ein bisschen schwer von Begriff, aber jetzt habe ich es verstanden und jetzt gebe ich das Wissen weiter und ich verschenke dieses Buch und ich verschenke den Wertekompass.
Ja.
Das macht Freude.
Ich finde das wahnsinnig gut. Wahrscheinlich ist für das Thema dann auch die Person notwendig, die Funnel und E-Mail und dieses ganze Performance-Marketing gut
und
kann.
Und die suchen wir.
Ja, genau. Und das ist also auch mein Appell, bitte, falls es da gute Leute gibt, lieber einmal bei Jochen Schweizer bewerben, als bei Leuten, die irgendwie sich auf die Bühne stellen und sagen, so nimmst du das Vierfache ein mit deinem bestehenden Produkt und so. Also lieber ein bisschen weniger Verkaufs-Coaching machen und lieber ein kleines bisschen mehr Werte-Coaching machen. Das finde ich, glaube ich, ist die durchaus bessere Entscheidung. Toll.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön, dass du uns das geteilt hast. Da waren noch viele Sachen dabei, die ich zumindest noch nicht gehört habe. Aber ich habe leider auch nicht jedes Interview gehört oder gelesen von dir. Ich wünsche dir einen tollen Aufenthalt heute noch hier auf dem OMR-Festival. Hast du noch einen Auftritt oder du warst eben von der Bühne gekommen? Hast du noch was?
Ja, ja, ich habe, glaube ich, noch zwei Interviews und heute Abend fliege ich dann zurück nach Hause.
Okay, dann guten Flug nach Hause. Tausend Dank auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Das waren wir für diese Woche und wir haben ein paar ganz tolle Gespräche hier auf dem Festival aufgenommen. Schaut mal, was wir alles so in den bisherigen Episoden haben und lasst uns gerne ein Abonnement da, denn das ist kostenlos. Also auch wir verschenken etwas, nämlich Abonnement zu unserem Podcast. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Das war's. Liebe digitale Grüße von
Jochen Schweizer.
Und Christoph, macht's gut. Ciao, ciao.